Schlag bitte auf heute Morgen 2. Korinther 11. Da sind wir. Das ist unser Text heute Morgen. Und schlagt bitte gleichzeitig auch auf Philipperbrief Kapitel 3. Lass einen Finger in 1. Korinther 11, aber wir werden in Philipper 3 beginnen heute Morgen. Letzte Woche hat Paulus begonnen, sich selbst und vor allem, darum geht es wirklich, das, was er gelehrt hat, nämlich die Gnade Gottes in Jesus zu verteidigen gegen jüdische Gesetzeslehrer, die nach ihm nach Korinth gekommen sind, nachdem er Korinth verlassen hatte und die gelehrt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, das heißt, ihr müsst Juden werden und ihr müsst diese jüdischen Traditionen halten, wenn ihr wirklich geistlich sein wollt, wenn ihr wirklich Gott gefallen wollt. Diese Lehrer haben irgendwie den Glauben an Jesus und Religiosität vermischt. Du bist gerettet durch Jesus und durch dich, letztlich durch dein Zutun. Du bist gesegnet wegen dem Werk Jesu für dich und du bist gesegnet wegen deinen Werken. Und Paulus war nicht interessiert irgendwie an äußerlicher Religiosität, menschlichen Traditionen, an das Halten von religiösen Regeln oder Vorschriften. Paulus war Pharisäer, bevor er Christ wurde, und diese Dinge haben sein Leben bestimmt, bevor er zu Jesus gekommen ist. Aber er hat sich radikal davon abgewandt und hat sich allein Jesus und seinem Erlösungswerk für uns anvertraut. Und du kannst nicht beides haben. Du musst dich entscheiden. Du kannst ja entweder versuchen, dir Erlösung zu verdienen aus eigenen Werken, oder du kannst dir Erlösung schenken lassen durch das, was Jesus für dich getan hat. Du musst dich entscheiden. Du kannst entweder versuchen, dich selbst zu erlösen, dich irgendwie zu Gott hinzuverdienen, dich aus eigener Anstrengung vor Gott annehmbar zu machen. Und das ist wirklich ein hoffnungsloses Unterfangen, wer das schon mal probiert hat. Oder du kannst es Jesus für dich machen lassen, das Ganze. Du kannst dich von ihm erlösen lassen und einfach dem vertrauen, was er für dich getan hat. Darauf vertrauen, dass er ein perfektes, heiliges Leben für dich gelebt hat. Und dass er am Kreuz deine persönliche Schuld auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat. Und dass er auferstanden ist zu einem Leben mit Gott. Du kannst sagen, Jesus, ich vertraue mich dir an. Ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast und Jesus, leb du dein Auferstehungsleben jetzt durch mich. Im Epheserbrief im Kapitel 2 sagt uns der Herr, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Seht ihr, könnt es nicht mischen. Du musst auf Jesus allein vertrauen. Er muss der Einzige sein, auf dem du vertraust für deine Erlösung. Nicht Jesus und Selbstvertrauen. Wenn du willst, dass Jesus dich errettet, dass sein Erlösungswerk für dich gilt, dann musst du alles andere zurücklassen. Lehre in der Bibel ist da ganz klar. Wenn du Jesu Erlösungswerk was dazufügen willst, dann machst du Gottes Gnade ungültig. Das ist, was Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 21. Da sagt er, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig oder ich verwerfe Gottes Gnade nicht. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, durch menschliche Leistung, dann ist Christus umsonst gestorben, sagt er dort. Paulus hat diese Lehre der jüdischen Gesetzeslehrer, die gelehrt haben, Erlösung ist Jesus und noch irgendwas, was immer das ist. Wir können beliebig einsetzen. Jesus plus noch irgendwas, worauf ich vertraue. Nach dem Motto, gute Menschen kommen in den Himmel, böse Menschen kommen in die Hölle. Nee, stimmt nicht. Die, die Jesus vertrauen, kommen in den Himmel, die Jesus ablehnen, die kommen in die Hölle. Das ist das, was die Bibel sagt. Nicht Jesus plus irgendwas. Jesus plus Beschneidung. Oder Jesus und weil ich getauft bin. Oder Jesus und weil ich brav in die Kirche gehe. Oder Jesus und weil ich ein guter Mensch bin, weil ich gute Werke tue. Paulus hat diese Lehre Jesus plus noch was, ein andersartiges Evangelium genannt. Das eigentlich kein Evangelium ist, das keine gute Nachricht ist. Denn es kann nichts für dich tun. Das kann dich nicht retten. Jesus plus noch was. Selbstvertrauen letztlich. Du kannst dich selbst nicht retten. Und deswegen ist diese Lehre dieser falschen Lehrer eine sehr gefährliche Sache. Eine sehr ernste Sache, lebensgefährlich fürs geistliche Leben. Und deswegen warnt Paulus die Gemeinden davor. Lass uns gemeinsam im Philipperbrief im Kapitel 3 ab Vers 2 lesen. Da sagt Paulus, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Das sind alles sehr liebenswerte Ausdrücke für diese falschen Lehrer. Paulus sagt, passt auf. Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, das heißt das wahre Volk Gottes, das geistliche Israel. Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch, das heißt auf menschliche Leistung vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, das heißt im Äußeren befolgen, bin ich untadelig geworden. Paulus war der perfekte Jude. Er war der perfekte, selbstgerechte Mann aus eigenen Werken, der perfekte Religiöse. Aber seht Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Für als weniger als wertlos. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, aus meinen religiösen, menschlichen Leistungen, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Und als Paulus nach Korinth kam, hat er gesagt, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Paulus hat nicht versucht, die Korinther zu religiösen Menschen zu machen, sondern hat versucht, sie in eine Glaubensbeziehung zu bringen mit Jesus, in eine lebendige Beziehung mit ihm. Und Paulus ist stinkig auf diese falschen Lehrer, so wie ein Vater sauer ist auf diejenigen, die seine Kinder verletzen und denen wehtun. Er hatte Eifer für seine geistlichen Kinder hier. Und diese falschen Apostel, diese falschen Lehrer, die haben sich aufgespielt in Korinth, haben sich aufgespielt als Apostel. Und haben den Paulus schlecht gemacht und sein Evangelium der Gnade. Haben gesagt, das ist irgendwie billig. Und Jesus hat einen großen Preis dafür bezahlt. Und die hatten die Korinther irgendwie überzeugt, dass sie tiefere Offenbarungen haben. Dass sie ihnen tiefere Weisheit weitergeben können als der Paulus. Sie haben Offenbarungen, die Paulus nicht hat. Wenn er wirklich geistlich sein will, dann müsste er das und das tun. Also übers Wort Gottes hinausgeht das, was wir euch sagen. Und sie haben die Korinther misshandelt. Sie waren sehr autoritär. Waren machthungrig. Haben die Korinther ausgenommen. Deswegen waren die eigentlich dort, die wollten deren Geld haben. Und sie haben sie in geistliche Gebundenheit und Sklaverei gebracht. Und Paulus wirbt hier um das Herz der Korinther. Er zeigt ihnen hier den Unterschied zwischen sich, einem wahren Apostel, und zwischen den falschen Aposteln. Und er hat ihnen gezeigt, dass diese Irrlehrer Diener Satans sind eigentlich, die sich als Apostel Jesu tarnen. So wie Satan sich tarnt als Engel des Lichts. Haben wir die letzten Verse hier gelesen vom letzten Mal, die wir durchgenommen haben. Er hat ihnen gezeigt, dass diese falschen Lehrer sich mit fremden Leistungen rühmen. Und dass sie hinter dem Geld der Korinther her sind. Und er hat den Korinthern gezeigt, dass diese falschen Lehrer nur Großmäuler sind, die groß und geistlich reden, aber das eigentlich nicht wirklich, was dahinter steht. Und das bringt uns zum Vers 16 hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht. Wenn aber doch, so nehmt mich doch an als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Paulus ist es sichtlich unangenehm, dass er sich auf die Ebene dieser Irrlehrer begeben muss, die Angeber waren. Und dass er über sich selbst reden muss. Paulus hat viel lieber über Jesus geredet. Er sagt, ja, es ist töricht, sich selbst zu loben. Was ich jetzt rede, rede ich nicht nach dem Herrn, sondern wie in Torheit, in dieser Zuversicht des Rühmens. Weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will auch ich mich rühmen. Ihr als Kluge ertragt die Toren ja gern, ist sarkastisch hier. Sagt, ihr seid so weise, dass ihr gerne auf Toren hört. Vers 19 oder Vers 20. Denn ihr ertragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt oder ausnutzt. Wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Ich bin zu schwach, um euch so zu misshandeln, sagt der Paulus. Das bringe ich nicht übers Herz. Wenn Misshandlung irgendwie eine Tugend ist, dann steht es 1:0 für meine Gegner. Aber ich bin nicht gewillt, das zu tun. Und oft ist ja gerade dieses autoritäres Gehabe, wenn Leute sich aufspielen, wenn sie Macht demonstrieren, wenn sie immer wieder auf ihre Position beharren müssen und andere klein halten müssen, oft ist das gerade ein Zeichen, dass sie keine wirkliche Autorität haben. Es ist ein Unterschied zwischen autoritär und autoritativ. Wahre Autorität kommt vom Herrn. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Das ist wahre Autorität. Das ist was Natürliches. Es kommt nicht dadurch, dass wir andere schlagen oder einschüchtern oder irgendwie manipulieren, dass sie unserer Leiterschaft nachfolgen. Und Jesus hat uns auch gelehrt, dass wahre Autorität sich im Dienen manifestiert. Wo seine Jünger gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist, hat Jesus gesagt, wer der Größte unter euch sein will, der soll der Diener aller werden. Das ist Größe im Reich Gottes, dienen. Und wahre Autorität zeigt sich als Vorbild. Paulus konnte den Korinthern sagen, seid meine Nachahmer, so wie ich Christus nachahme. Also, wenn ihr Männer vielleicht sagt, ah, meine Frau, meine Kinder respektieren mich nicht als den geistigen Leiter der Familie. Oder wenn ein Leiter sagt, meine Schäfchen folgen mir nicht nach. Dann schau doch zuallererst mal diese beiden Bereiche an. Und frag dich erstens, folge ich wirklich Jesus nach von ganzem Herzen? Lebe ich als Vorbild? Und zweite Frage ist, bin ich ein Diener in dieser Beziehung? Und es könnte sein, dass du den Respekt deiner Frau, deiner Kinder, deiner Untergebenen, deiner Schäfchen, wer immer das ist, dass du den Respekt verloren hast, weil du diese Dinge vernachlässigt hast. Und der Schlüssel, deine Autorität zurückzugewinnen, mag nicht autoritäres Verhalten sein. Dass du sagst, ordne dich unter, Frau, wie die Bibel das sagt. Oder gehorch mir, Kind, sonst gibt's Hausarrest. Oder Leute, sonst seid ihr gefeuert, wenn ihr mir nicht nachfolgt. Es mag nicht der Schlüssel sein. Der Schlüssel mag vielmehr sein, Buße zu tun und dich selbst Jesus und seinem Wort neu unterzuordnen und dich ihm neu hinzugeben. Das ist, was Jesus uns lehrt. Wahre Autorität kommt durch Unterordnung. Auf der anderen Seite wiederum, das Versagen von dem, den Gott über dich gestellt hat, ist natürlich keine Ausrede, deinen Partner zu erfüllen. Mein Mann ist ein geistlicher Warmduscher, der vernachlässigt seine geistliche Leidenschaft. Der ist nicht dort, wo er sein sollte, geistlich gesprochen. Ja, der geht am Sonntag im Gottesdienst mit, aber daheim ist er eigentlich geistig ziemlich faul. Nimmt sich nie Zeit für Gebet. Liebt mich nicht, wie er sollte. Ist nicht ein Diener. Und deswegen ordne ich mich ihm auch nicht unter. Ich meine, ich werde mich doch nicht ihm unterordnen und seine Dienerin sein. Du brauchst dich auch nicht wundern, wenn deine Kinder sich auch nicht dir unterordnen. Und dir nicht folgen und dich nicht respektieren. Das ist oft so ein Kreislauf, den man beobachten kann in Familien. Wo das eine das andere bedingt. Und es hilft wirklich nichts, sich auf den anderen auszureden, sondern man kann den Kreislauf nur durchbrechen, wenn jeder auf sich schaut, auf sich selbst und Selbstbuße tut. Und dann bei sich selbst anfängt. Und dort, wo Jesus dich hingestellt hat, dass du anfängst, ihm nachzufolgen. Und ihm untergeordnet zu sein. Wir lieben einander und wir dienen einander als dem Herrn. Wenn ihr euch diese Stellen in der Bibel anschaut, wo Gott drüber spricht, über Unterordnung im Familienleben, im Gemeindeleben, im Arbeitsleben. Wir tun es als dem Herrn. Und er ist es wert, dass wir uns ihm unterordnen. Egal, was mein Partner oder was der Papa oder was der Chef oder sonst wer tut. Philipper 2 sagt: Der Herr hat diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Seht ihr, Jesus hat sich selbst unter uns erniedrigt. Hat sich uns untergeordnet, wenn wir so sagen wollen, um uns zu erlösen. Und nur wenn wir auf ihn schauen, und die Liebe, die er für uns hat, dann werden wir fähig sein, unseren Stolz aufzugeben. Und anzufangen, auch einander zu lieben. Und uns den anderen unterzuordnen. Ordnet euch einander unter. Heißt im Epheserbrief. In der Furcht Christi, weil wir ihn schätzen, weil wir Ehrfurcht vor ihm haben. Weil er sich so sehr erniedrigt hat, um uns zu erlösen und um uns zu dienen. Vers 21. Was aber jemand wagt, ich rede in Torheit, das wage auch ich. Sie sind Hebräer, ich auch. Im Philipperbrief hat er gesagt, ich war ein Hebräer von Hebräern, war ein Pharisäer. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen? Ich auch. Diese falschen Lehrer haben gedacht, sie sind irgendwo was Besseres, was Besonderes, weil sie eine jüdische Abstammung hatten. Paulus sagt, ich bin das auch alles. Aber was zählt das schon? Manche Christen haben heute noch so diese Einstellung, dass messianische Juden oder Judenchristen, Christen mit jüdischer Abstammung, irgendwo was Besonderes sind. Dass sie irgendwie einen Schritt voraus haben oder Superchristen sind. Und dann wird irgendein Sprecher angekündigt und alle seine Dinge hervorgekehrt. Oh, der hat Theologie studiert und er hat die und die Bücher geschrieben und er ist messianischer Christ. Herr, sagt uns doch Paulus im Kolosserbrief Kapitel 3, da ist weder Grieche, weder Heide noch Jude. Da ist weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus allen, alles und in allem. Diese Dinge zählen nicht in der Gemeinde Gottes. Und es ist heute so modern, diese Nationalität oder Abstammung hervorzukehren. Oh, er ist ein echter Ureinwohner. Echte Indianer. Oder was immer. Nee, nationale Abstammung, Rasse, das spielt schlicht und einfach keine Rolle im Leib Christi. Und das ist wunderbar. Wir sind alle eins und wir sind alle gleich in Jesus. Sie sind Diener Christi. Ich rede unsinnig. Ich über die Maßen. In Mühen umso mehr. 1. Korinther 15 hat Paulus gesagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. In Gefängnissen umso mehr. In Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x 40 Streiche weniger einen bekommen. Das waren Peitschenhiebe, die auf den entblößten Oberkörper gegeben wurden. Das war die schwerste Strafe der Juden, abgesehen von Hinrichtung. 39 Peitschenhiebe, Paulus sagt, 5x habe ich das bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen worden. Das war die römische Prügelstrafe mit Bambusstöcken. Und die hatten keine Begrenzung irgendwie. Die haben die Verbrecher oder die sie für Verbrecher gehalten haben, oft so lange geprügelt, bis die bewusstlos waren oder tot waren. 1x bin ich gesteinigt worden. Wir wissen, das ist in Lystra passiert, in der Apostelgeschichte 14. Das war die Todesstrafe, die Juden, dieser Mob, haben ihn hingerichtet. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Und das, was er hier schreibt, das wurde noch geschrieben, bevor wir von dem Schiffbruch in der Apostelgeschichte lesen. Da ist er noch gar nicht dort. Hat erst wirklich die Hälfte seines Dienstes hinter sich, was er hier beschreibt. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen. Paulus war wahrscheinlich der weitgereiste Mann im ganzen Altertum. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, beim Überqueren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, von den Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Paulus war überall in Gefahr, scheint es. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, schlaflose Nächte, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Das tiefe Mitleid, was Paulus mit allen Leidenden hatte. Wer leidet Ärgernis und ich brenne nicht? Bin aufgebracht, wenn jemand euch verführt oder irre leitet. Das waren die Zeichen, die den Dienst von Paulus bezeugt haben. Die falschen Apostel, die kannten nichts von dem. Harte Arbeit, Entbehrungen, Leiden, Schmerzen, Verfolgungen, Sorgen um Jesu Willen. Das kannten die nicht. Die haben ein bequemes Leben gesucht und Reichtum gesucht auf Kosten der Gemeinde. Die waren im Dienst nicht um zu geben, sondern um zu nehmen. Die haben nicht die Lasten der Gemeinde getragen, sondern die waren die Last der Gemeinde. Und Jesus hat uns gesagt, der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Daran erkennt man, ob jemand ein wirklicher Diener Jesu ist. dass er sein Leben lässt für die, denen er dient. Paulus sagt den Korinthern hier mit anderen Worten, schaut an, was ich auf mich genommen habe für euch, um euch das Evangelium zu bringen, um euch zu dienen. Schaut, was es mich gekostet hat. Und dann vergleicht das mit diesen falschen Aposteln, die euch unterdrücken und die euch knechten und die euch ausnehmen. Sie sind Diener Christi? Solche Diener, nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, hat er im Römerbrief geschrieben. Dienen sich selbst. Wir haben noch nie erfahren, was es heißt, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Preis zu bezahlen für ihren Dienst. Wahrer Dienst kostet dir dein Leben. Und ich finde die Hingabe von Paulus an den Herrn und an die Gemeinden ist umso erstaunlicher, als dass der Herr ihm nach seiner Bekehrung gezeigt hat, was er für ihn ertragen muss. So eine Vision von 2. Korinther 11, was wir gerade gelesen haben. Stell dir vor, der Herr hätte dir das gezeigt. Was hättest du getan? Was wäre deine Antwort gewesen? Wärst du dir selbst gestorben und wärst trotzdem gegangen, wie der Paulus es getan hat? Oder hättest du, wie ich, wahrscheinlich gesagt, oh Herr, danke für das Angebot, aber ich habe schon was anderes vor mit meinem Leben. Das ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Wenn ich daran denke, dir zu dienen. Schläge und Entbehrungen und Verfolgungen, schlaflose Nächte. Wir lesen diese Liste hier an Entbehrungen und an Schmerzen, an Ablehnung, an Gefahren, die der Paulus für das Evangelium ertragen hat. Und wir fragen uns, wie konnte Paulus das ertragen, ohne aufzugeben? Was hat ihn dazu gebracht, immer wieder aufzustehen von den Schlägen oder von der schlaflosen Nacht und weiterzumachen? Es ist übermenschlich, was der Paulus hier ertragen hat. Und Paulus hat gesagt, die Liebe Christi, die drängt uns. Er hat sein Leben für mich gegeben, was sollte ich anderes tun, als mein Leben für ihn zu geben? Die Liebe Christi drängt mich. Und ich glaube, im zweiten Schlüssel werden wir im Kapitel 12 sehen, dass Paulus auch eine Offenbarung hat. Der Herr hat ihm eine Offenbarung vom Himmel geschenkt. Und ich glaube, auch das war was, was ihn motiviert hat und was ihm Kraft gegeben hat. Gott verlangt nie was von uns, wozu er uns nicht zurüstet oder wozu uns nicht Kraft gibt. Und ich glaube, auch da ist eine Riesenlektion für uns drin. Jesus nachfolgen ist nicht immer einfach. Es ist immer wunderbar. Ich glaube, es ist das Größte, was wir tun können mit unserem Leben. Es ist das Erfüllendste. Aber es ist nicht immer einfach. Es bedeutet oft auch Verzicht und Opfer. Und vielleicht auch Leid. Seht ihr diese Prediger, die auf dem Fernsehen zu sehen sind und die verkündigen, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du immer Wohlstand und immer Gesundheit und immer ein bequemes Leben. Das sind Lügner. Das sind falsche Lehrer wie diejenigen, mit denen der Paulus es hier zu tun hatte. Gibt es was der Herr zu deinem Herzen gesprochen hat? Vielleicht was Opfer von dir verlangt. Oder was Schwieriges oder was Unangenehmes oder was teuer ist. Was du nicht wirklich tun willst. Gibt sowas. Dann will ich dich heute Morgen ermutigen, das nicht zu verdrängen irgendwie. Wegzudiskutieren. Wegzuargumentieren in deinen Gedanken. Sondern tu das, was der Herr dir gezeigt hat. Du kannst dich darauf verlassen, der Herr wird mit dir sein. Und er wird dich stärken und er wird dir die Kraft geben und er wird dich zurüsten für das, was er dir aufs Herz legt. Und wenn du das tust, das wird ihm Ehre bringen und ich glaube, es wird dir Freude bringen. Weil es gibt keine größere Freude, als von Jesus gebraucht zu werden und ihm Ehre zu bringen, ihm gehorsam zu sein. Schieb das nicht weg. Ich kann mich erinnern, eins der unangenehmsten Dinge, die der Herr mir mal gezeigt hat, war, wo ich geschummelt habe, bei einer Prüfung an der Uni. Und der Herr hat mich überführt und hat gesagt, ich soll hingehen zu dem Professor und ich soll um Vergebung bitten und das bekennen. Das war sehr unangenehm. Das war noch der Dekan, das war der Leiter von der ganzen Abteilung. Publizistik war das. Muss man sich eine Sprechstunde ausmachen und dann dorthin gehen und persönlichen Termin. Und ich wollte anfangs nicht, aber der Herr hat mir es klar gezeigt. In der Schule habe ich so viel geschummelt, dass ich, als ich zu studieren begonnen habe, gesagt, Herr, ich habe mich bekehrt, so ganz am Ende meiner Schulzeit, habe gesagt, jetzt beim Studium möchte ich echt dir nachfolgen und möchte ehrlich sein. Und dann, weil diese Prüfung habe, zu wenig gelernt, alle haben geschummelt, habe halt mitgemacht und der Herr hat mich daran erinnert, hat gesagt, naja, komm, wie sieht's aus mit deiner Nachfolge? Und das war unangenehm und der Professor, der hat mich angestarrt, als wäre ich irgendwie ein grünes Männchen vom Mars oder so. Wo ich gesagt habe, hey, ich habe geschummelt bei der Prüfung und es tut mir leid, ich bin Christ. Ich möchte die Prüfung gern nochmal machen, ehrlich machen. Aber ich denke, es hat Jesus geehrt. Der Professor hat sicher gedacht, der Typ hat irgendwas, was nicht normal ist, zumindest. Zumindest das hat er gedacht. Und wisst ihr was, nachher hatte ich so einen Frieden und so eine Freude, weil ich wusste, okay, Jesus, ich war dir gehorsam. Also lass dich ermutigen. Wenn es was gibt in deinem Leben, wo der Herr dir was gezeigt hat, was vielleicht unangenehm ist. Oder wo du vielleicht erstmal sagst, oh ja, das ist mir zu schwierig. Warum soll ich mich auf das einlassen? Ich würde lieber was anders tun, eine andere Alternative wählen. Lass dich drauf ein. Das wird eine wunderbare Sache. Es wird ein Abenteuer mit dem Herrn sein. Paulus war ein wunderbares Vorbild in seiner Nachfolge. Was hättest du getan, nachdem du das vierte Mal ausgepeitscht worden bist? Oder nachdem du das zweite Mal fast zu Tode geprügelt worden bist? Was hättest du getan? Was hätte ich getan? Hätten wir das Handtuch hingeworfen? Sagt, vergiss es Gott. Such dir einen anderen. Mein allein das ist ein Zeugnis für die Kraft Gottes im Leben von Paulus. Allein das ist Zeugnis, dass er wirklich ein Apostel war, der ein wahrer Apostel war, der wirklich berufen war. Das ist das Argument, was der Paulus hier aufführt. Es ist ihm unangenehm, über das Ganze überhaupt zu reden. Aber es ist ein Zeugnis. Und das alles hat der Paulus aus freiem Willen auf sich genommen, aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu den Gemeinden, zu den Christen. Unglaublich, nachdem er in Lystra gesteinigt worden ist von den Juden und vor die Stadt geschleift und Jesus hat ihn auferweckt, wieder zum Leben und Paulus stand auf und ging zurück in die Stadt. Zurück zu den Leuten, die ihn gerade gesteinigt haben. Und dann zog er weiter in die nächste Stadt und am Rückweg ist er wieder nach Lystra reingegangen, um die Geschwister zu ermutigen dort. Unglaublich. In Philippi, nachdem er verprügelt worden ist und ins Gefängnis geworfen ist. Und die singen Lobpreislieder dort, im Gefängnis, im Block der Paulus und der Silas. Und der Herr lässt ein Erdbeben geschehen und die Fesseln fallen ab und die Tür springt auf. Und was macht Paulus, statt wegzurennen, bleibt er da und fängt an, dem Kerkermeister zu dienen und seiner Familie. Führt sie zu Jesus. Als er in Korinth war und die Juden ihn verfolgt haben, wo er in der Synagoge gepredigt hat, was hat Paulus getan? Ist nebenan gegangen, ins Nachbarhaus, hat dort weitergemacht. Paulus war sicher motiviert vom Herrn und von seiner Liebe, nicht von selbstsüchtigen Motiven. Es ist verrückt, was die Leute hier tun. Wie konnte irgendjemand die Echtheit von Paulus seinen Dienst anzweifeln? Paulus sagt, sich selbst rühmen ist töricht. Es war ihm sichtlich unangenehm. Aber er hat sich nicht nur mit Worten, mit seinem Mund gerühmt, sondern er hat sich gerühmt mit seinem Leben. Er sagt, schaut her, ich trage die Narben für Jesus. Diese Narben, die haben ihn bezeugt. Das, was die falschen Lehrer nicht hatten. Paulus sagt, beurteilt uns doch nicht irgendwie an den Worten, sondern beurteilt uns an unserem Leben. Das, was Jesus gesagt hat, er hat gesagt, an den Früchten werdet ihr erkennen. Ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte bringen und ein guter Baum, der wird gute Früchte bringen. Schaut euch das Leben an von den Menschen, die sich als Apostel, als Diener Jesu bezeichnen. Passt das? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Ich sage euch die Wahrheit, sagt der Paulus. Ich bezeuge mit meinem Leben. Möge das Vorbild des Paulus uns helfen, wahre Diener Jesu von falschen zu unterscheiden. Wahre Lehrer, die von Jesus gesandt sind, die werden immer auch Jesus groß machen. Nicht sich selbst, nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und wie toll und wie geistlich sie sind. Werden demütig sein wie der Paulus. Wahre Lehrer werden Nachfolger Jesu sein. Mit ihrem Leben. Werden Vorbilder sein im Glauben. Sie werden Diener sein. Werden da sein, um zu geben, nicht um zu nehmen. Und sie werden Autorität von Jesus haben, aber nicht autoritär sein. Sie werden ihr Leben geben für die Schafe. Sie werden die Wahrheit sagen. Sie können alles prüfen an Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Und vor allem möge das Leben von Paulus auch uns anspornen, dass wir Jesus so radikal nachfolgen wie er. Koste es, was es wolle. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für Paulus. Danke dir, dass du uns so Vorbilder gibst im Glauben. Und Jesus, ich bekenne das, mich fordert es heraus. Ich wurde nicht verprügelt für dich, Herr. Und ich bin auf so wehleidig. Jesus, ich bitte dich, wirke in unseren Herzen, dass wir uns herausfordern lassen, dass auch wir bereit sind, einen Preis dafür zu bezahlen, um dir nachzufolgen, um Geschwistern zu dienen. Und wenn es nur heißt, dass wir uns selbst verleugnen müssen und vielleicht mal was tun, was nicht selbstsüchtig ist, sondern was anderen dient, was uns nichts bringt, sondern andere groß macht statt uns. Hilf uns, Jesus, dass wir hinwachsen in diese Reife als Christen, in diese Reife im Glauben. Und hilf uns, Herr, dass wir dich im Mittelpunkt bewahren. So wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss abnehmen und du musst zunehmen. Das soll passieren in unserem Leben, damit du geehrt wirst. Und wir wollen dir vertrauen, dass du uns zurüstest und dass du uns stärken wirst. Für alles, wo du uns reinführst. Und dafür danken wir dir, dass du lebendig bist. Und dass Christentum wirklich eine lebendige Beziehung mit dir ist. Auferstandenen Herrn und Erlöser. Dafür danken wir dir und dafür beten wir dich an, Jesus. Amen.